Das war wohl nichts. Ira wollte gerade die Tür zum Treppenhaus öffnen, als Jan nach dem 21. Klingeln endlich abnahm. Sie haben sich selbst angerufen. Auf ihrem eigenen Handy. Es hätte besetzt sein müssen. Auf gar keinen Fall hätte jemand rangehen dürfen. Steuer war so ein Idiot. Wie konnte er diese Möglichkeit nur übersehen? Richtig geraten. Wie haben Sie die 500.000-Euro-Frage geknackt, Ira? Hatten Sie einen Telefonjoker? Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Ich weiß, dass Sie denken, ich hätte Sie angelogen. Doch damit hatte ich nichts zu tun. Die Leitungen wurden ohne mein Wissen manipuliert. Gut. Gesetzt den Fall, ich glaube Ihnen. Wieso sollte ich meine Zeit dann noch mit Ihnen verschwenden? Anscheinend haben Sie da draußen überhaupt gar keinen Einfluss. Sie werden ja noch nicht mal in die Einsatztaktik eingeweiht. 13. Stock. Die Zahlen waren lieblos auf die Flurwände gepinselt worden, so als ob sich der Innenarchitekt gar nicht vorstellen konnte, dass es irgendwann mal jemanden aus dem exklusiven Innern des MCB-Komplexes in dieses triste Treppenhaus verschlagen würde. Ira versuchte einen schwachen Gegenangriff. »Wenn Sie jetzt auflegen, dann verlieren Sie den einzigen Menschen hier draußen, der Ihnen garantiert nichts getan hat.« »Aber genau das ist ja das Problem, Ira. Sie haben nichts getan. Wie damals bei Sarah. Habe ich recht? Und wie war das am 12. April?« Ira schlurfte erschöpft zum geöffneten Empfang des Radiosenders in Richtung Verhandlungszentrale. Alles um sie herum drehte sich. »Warum soll ich ausgerechnet Ihnen das erzählen?« fragte sie schließlich. »Warum willst du unbedingt über den 12. April reden? Was hat der Tod meiner Tochter hiermit zu tun?« »Warum sollte ich ausgerechnet Ihnen wieder vertrauen?« kam die Gegenfrage. »Okay.« Ira passierte zwei uniformierte Beamte am Sendereingang, von denen sie keine Notiz nahm. »Dann machen wir einen Deal. Ich sage Ihnen, was sich meine Tochter angetan hat, und Sie lassen Sandra Marwinski in Ruhe.« »Schlechtes Geschäft. Sie brauchen doch sowieso jemanden, mit dem Sie über Sarah reden können. Welchen Vorteil habe ich davon?«
»Eine Geisel mehr? Ich verlange nicht, dass Sie sich an Ihre eigenen Regeln halten und jemanden freilassen. Wir zählen die Hunde einfach nicht. So gewinnen wir Zeit für die Suche nach Leonie und Sie haben eine Geisel in Reserve.«
Ira war wieder in Diesels Büro angelangt. Die Verhandlungszentrale war verlassen. »Also schön?«
»Abgemacht?«
»Nein, noch nicht. Erst reden wir über Sarah. Dann entscheide ich mich, ob ich Ihnen noch vertraue.« Selbst wenn sie nicht so ausgelaugt und müde gewesen wäre, selbst wenn sie in diesem Moment die Kraft dazu gehabt hätte, es ging nicht. Sie wollte einfach nicht darüber reden. Nicht über die Nacht, in der sie heimlich Sarahs Tagebuch gelesen hatte, um ihre älteste Tochter wenigstens im Ansatz zu verstehen. Die Männer, die Gewalt und Sarahs Sehnsucht. »Sind Sie noch dran?« fragte Jan erbarmungslos. Nein, sie wollte nicht darüber sprechen. Aber sie hatte wohl keine andere Wahl. Das Einzige, was bei ihm an einen Piloten erinnerte, war sein Name. Habicht hatte Fettringe am Bauch, einen David Copperfield-Hals, er war weggezaubert, und ein kleines Haarbüschel, das er mit einem Gummi im Nacken zu einem Rasierpinsel zusammengebunden hatte.
»Was willst du denn hier in der Pampa?« lachte er.
»Ich sag's nur ungern. Ich brauch deine Hilfe.« Eigentlich hatte ihn Götz damit beauftragt, den Fahrer des Rettungswagens zu besuchen, der damals als erster an der Unfallstelle eingetroffen war. Doch im Krankenhaus Waldfriede, wo der Sanitäter jetzt arbeitete, wollte ihm niemand eine Auskunft geben. Er war noch nicht mal zu Herrn Waschinski, Warwinski oder Waninski vorgelassen worden oder wie auch immer der Mann hieß, der mit unleserlicher Handschrift den Unfallbericht unterschrieben hatte.
»Geht's um euer neues Radiospiel? Ist ja das Abgefahrenste, was ich seit langem auf eurem Mistsender gehört habe. Wie viel hat er bislang halt gemacht?«
Obwohl Habicht seit über 7 Jahren fast täglich morgens den Verkehrsreport aus der Luft moderierte, wollte er sich nicht mit 101.5 identifizieren. Er sprach nie von »unserem«, sondern immer von »eurem« Sender.
Bist du am 19. September geflogen? Kam Diesel direkt zum Punkt. Ja, ich meine letztes Jahr. Ja, ja. Musst du nicht in deinen Kalender schauen oder deine Sekretärin fragen? Wieso? Habicht sah Diesel an, als ob ihm ein Popel aus der Nase hängen würde. Ich habe am 19. September Geburtstag, da fliege ich immer. Gut. Sehr gut sogar. Diesel zog aus der Innentasche seiner abgewetzten Lederjacke ein zerknittertes Stück Papier hervor. Er legte es mit der leeren Seite nach oben vor sich auf den Schreibtisch und strich es glatt. »Hast du eine Karte von einem Unfall in Schöneberg an diesem Tag?« Karte war Habichts Lieblingsvokabel. Er und eine Handvoll andere Spinner sammelten Unfallfotos. Ein umgekippter Laster auf dem Stadtring, ein ausgebrannter Golf nach einer Massenkarambolage oder ein Radfahrer unter der Straßenbahn. Je krasser, desto besser. Habicht drehte sich mit seinem Sessel um 180 Grad und summte »I'm singing in the rain«, während er einen Aktenordner nach dem anderen hervorzog. »Wusste ich's doch.« Er drehte sich wieder um und hielt ein Schüler-Oktavheft in seinen breiten Händen. Er klappte es in der Mitte auf. Diesel sah angewidert auf die eingeklebte Karte. Ein Sanitäter presste vergeblich seine Hände auf einen blutverschmierten Brustkorb. Der Mann auf dem Foto war bereits tot. »Das meine ich nicht. Ich suche einen schwarzen BMW.« Diesel drehte das Papier aus seiner Jacke um und schob es ihm rüber. Es war eine Farbkopie, die er sich vorhin im Sender vom Unfallfoto aus der Akte gemacht hatte. »Geil! Was willst du dafür?« »Das ist keine Karte, Habicht.« »Ich will wissen, was du mir zu diesem Unfall sagen kannst.«
»Keine Ahnung.«
Der Verkehrspilot starrte verzückt auf das Blatt in seinen Händen. Wahrscheinlich heftete er es im Geiste bereits in einen neuen Sammelordner.
»Kenn ich nicht, ehrlich.
Aber das war niemals am 19. September und auf gar keinen Fall an dieser Stelle.« »Wieso bist du dir da so sicher?«
»Komm mit, ich zeig's dir.«
Mit diesen Worten stand er auf und Diesel sah ihm nach, wie er zum Ausgang ging. Richtung Rollfeld.